Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, ob du bei einer Hashimoto-Diagnose wirklich auf Gluten verzichten musst. Wenn du erfahren möchtest, wie sich Hashimoto und Zöliakie unterscheiden bzw. auch zusammenhängen und warum glutenfrei essen vor einer Zöliakieabklärung keine gute Idee ist. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist auch für dich, wenn dich interessiert, warum glutenfrei essen manchmal bei Hashimoto indirekt hilft und worauf du bei glutenfreien Ersatzprodukten unbedingt achten solltest. Gluten ist nicht nur bei Bauchbeschwerden ein riesengroßes Thema, vor allem im Internet und auf Social Media, sondern auch bei Hashimoto. Nachdem aber die Schilddrüse nicht mein Spezialgebiet ist, habe ich mir eine echte Hashimoto-Ernährungsexpertin zu mir in die Bauchdetektivgeschichten geholt. Jasmin Klammer ist Diätologin, also eine ausgebildete Ernährungsfachkraft, und sie lebt auch seit vielen Jahren selbst mit der Diagnose Hashimoto. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien, und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Hallo liebe Jasmin, super, dass du dir heute Zeit nimmst. Du bist ja schwer beschäftigt mit PatientInnen, mit deinen Kids und so. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute die Zeit oder Gelegenheit haben, da mal über das Thema Hashimoto und besonders Ernährung mit Gluten, ja, nein, zu plaudern.
Danke, Daniela, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, ja, die Kids sind im Hintergrund. Ich hoffe, dass man es dann auch nicht hört und dass wir ungestört das machen können. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich in deinem Podcast auch deine Hörerinnen mal aufklären kann über die ganzen Mythen rund um Hashimoto und Ernährung.
Super, sehr gut. Vielleicht kannst du gleich am Anfang, also werden die vielleicht nicht alle Hörer und Hörerinnen kennen von meinem
Mutlich. Ich bin
ja
noch.
Ja. Deswegen, vielleicht kannst du dir kurz vorstellen, ein bisschen sagen, wer du bist, was deine Spezialisierungen sind, wo man dich finden kann. Genau.
Ja, voll. Also ich bin die Jasmin und ich habe mit meiner Schwester die Praxis in Oberösterreich, in Enns. Man kennt uns vielleicht eher nur unter unserem Instagram-Account, Glamour Sisters, aber wie gesagt, wir sind jetzt keine Promis, aber ja. Ich bin Diätologin und habe auch selbst Hashimoto. Ich bin damals diagnostiziert worden, wo ich noch studiert habe, also wie ich Diätologie studiert habe. Mhm. Und für mich war das ein totaler Weltuntergang mit dieser Diagnose, weil im Studium haben wir eigentlich über Hashimoto sehr, sehr wenig gelernt. Ja, ich habe dann nur erfahren, ich habe da eine Autoimmunerkrankung, um Gottes Willen, und war dann eigentlich sehr überfordert, was ich da jetzt eigentlich zu tun habe. Mhm. Und ja, ich glaube, das hat dann auch ein bisschen das hat mich dazu dann bewegt, dass ich mich eigentlich auch auf diesen Gebiet dann spezialisiere. Aber im Großen und Ganzen sind wir, also meine Schwester und ich, haben uns spezialisiert auf Frauengesundheit. Und unter anderem gehört halt auch Hashimoto dazu, Lipödem und Kinderwunsch. Und ja, seit 2015 bin ich selbstständig und schon 10 Jahre eigentlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Mhm. Genau, bin schon seit 10 Jahren selbstständig und begleite eben seit 10 Jahren schon Hashimoto-Patientinnen unter anderem. Genau, wo man mich findet, auf Instagram Glamour Sisters und unsere Homepage ist glamours.at. Genau. Was hast du mir noch gefragt? Ich glaube, das war mir die Antwort zu
den. Ja, ich glaube, jetzt kommt ein Überblick. Genau, wir sind jetzt ja quasi beides Diätologinnen, aber in verschiedenen Bereichen. Und bei mir ist es ja so, bei mir poppt das Thema Hashimoto immer wieder mal auf, dass das Patientinnen und Patienten mitbringen als Diagnose, aber es ist eben eine Match-Spezialisierung. Aber ich habe natürlich immer wieder auch das Thema Gluten, das bei mir natürlich aufkommt. Einerseits bei Patienten und Patientinnen mit Zöliakie, ganz klar. Ja. Und dann auch immer so nebenbei bei allen möglichen Darmerkrankungen. Da wird dann immer, ja, man soll kein Gluten und das Gluten weglassen und so weiter. Und ich kläre dann immer auf, dass ich sage, ganz oft ist es nicht das Gluten, das nicht vertragen wird. Ich meine, außer der Zöliakie natürlich, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo quasi das Gluten ein massiver Trigger ist, der dann dazu führt, dass die Darmschleimhaut angegriffen und zerstört wird. Da gibt es schon jetzt Bauchdetektivgeschichten zu dem Thema. Aber das ist eben jetzt nicht das Thema, sondern ich sehe dann oft, dass die Patienten und Patientinnen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie glutenhaltige Getreidesorten nicht vertragen, dass es da gar nicht ums Gluten geht, sondern um FODMAPs, um Fructooligosaccharide. Und da ist immer so eine Mengenfrage. Und wenn ich da eben aufkläre, in meinem Newsletter oder auf Social Media oder so, dann ist es oft so, dass ich manchmal Fragen bekomme von Betroffenen mit Hashimoto-Diagnose, die dann sagen, ja, aber mir ist das auch empfohlen worden, dass ich das unbedingt weglassen muss und so. Und darum habe ich mir gedacht, ich lade dich heute mal ein, genau zu diesem Thema, und würde jetzt gleich mal die erste Frage stellen, und zwar nämlich, warum ist es eigentlich so ein großes Thema, dieses Thema Gluten bei Hashimoto? Warum poppt es immer wieder auf? Hast du da irgendeine Erklärung dafür?
Ja, also ich glaube mal, in erster Linie hat es auch damit zu tun, das sind halt so gewisse Trends, ja. Und es ist halt schon so ein Trend, also vor allem in Amerika fällt mir auf, dass man eigentlich mit Gluten-Free und Dairy-Free alles heilen kann, ja. Und das geht halt genauso auch für die Hashimoto-Erkrankungen. Ich habe auch sehr viele PCOS-Patientinnen, da ist das Gleiche. Die kommen auch zu mir mit dem, dass sie schon gelesen haben, glutenfrei zu essen. Also ich glaube, das ist bei sehr vielen Erkrankungen, dass das einfach so der Trend ist, weil es irgendwie in Amerika Trend ist. Also ich finde, da ist halt alles sowieso ohne Gluten und ohne Milchprodukte. Und irgendwie ist das dann auch zu uns herübergekommen. Weiteren Verdacht, was ich auch noch habe, ist einfach, weil halt Zöliakie und Hashimoto eine gewisse Ähnlichkeit halt hat. Also wenn man sich die Genetik anschaut, ist die Genetik sehr ähnlich. Dass vielleicht da irgendwann sich mal die Info vermischt hat zu, man sollte sich bei Zöliakie glutenfrei ernähren und man sollte sich bei Hashimoto glutenfrei ernähren. Es ist aber nicht das Gleiche, also es ist zwar eine ähnliche Genetik, aber es sind zwei unterschiedliche Erkrankungen, also es sind beides Autoimmunerkrankungen, aber und halt auch chronische Autoimmunerkrankungen, nur es gibt eigentlich nicht wirklich aussagekräftige Studien, die jetzt da belegen, wenn man sich glutenfrei bei Hashimoto ernährt, dass das was bringt in dem Sinn, ja. Wenn man sich die Studien anschaut, es ist schwierig, finde ich, wenn man sich dann die Studien genauer durchliest. Es sind meistens eben nicht so viele Teilnehmerinnen oder Teilnehmer. Dann finde ich es halt immer schwierig. Die werden halt oft auch immer nur über ein paar Wochen kontrolliert. Dann gibt es schon auch Studien mit Kontrollgruppen, also wo eine Gruppe zum Beispiel glutenfrei ist, die andere Gruppe ist normal. Und da kommt halt dann schon manchmal raus, dass die jetzt glutenfrei sich ernährt haben, weniger Symptome dann haben oder auch, dass die Antikörper reduziert werden konnten. Aber die Aussagekraft ist halt nicht so hoch, weil einfach das nur über ein paar Wochen gemacht wird. Und es ist eigentlich immer die Konklusion von allen Studien, man müsste halt noch mehr Untersuchungen machen, man müsste länger untersuchen, damit man da aussagekräftige Empfehlungen geben kann. Und zum heutigen Stand ist eigentlich keine aussagekräftige Empfehlung. Also die einzige Empfehlung, wo man streng glutenfrei essen sollte, muss, beziehungsweise, ist eigentlich Zöliakie und da gehört Hashimoto nicht dazu. Wenn man sich aber dann auch Bücher anschaut von Betroffenen oder Pseudo-Experten, Expertinnen, dann steht da eigentlich auch oft immer drinnen, man soll sich glutenfrei ernähren. Aus der Praxis kann ich sagen, dass viele das versuchen, weil sie es halt irgendwo lesen, bevor sie mal das erste Mal zu mir kommen. Und wenn ich dann frage, wie geht's dir damit, dann ist eigentlich zu 90% die Antwort, dass sie total überfordert sind, weil was können sie jetzt eigentlich nur essen?
Mhm.
So, dann gibt es die 10%, die mir dann sagen, es geht ihnen seitdem tatsächlich besser. Und wenn man sich das jetzt anhört, einfach, war der geht's besser, ja, das muss ja einen Sinn haben, oder? Also dann sollte ja jeder glutenfrei sich ernähren. Wenn man aber dann genauer hinhört und nachfragt, okay, was hast du da eigentlich geändert an deinen Essverhalten, dann empfinde ich das so, dass nicht das Gluten eigentlich das Thema ist, sondern dass sie die auf einmal viel vielfältiger ernähren.
Mhm.
Also vorher war das halt vielleicht eher, zum Frühstück nehme ich mir keine Zeit, dann kaufe ich mir schnell irgendwas beim Bäcker, was jetzt dem noch nicht schlecht ist, aber halt vielleicht dann oft noch schnell Semmel oder Kipferl oder so in der Früh. Dann Mittag habe ich ja auch keine Zeit zum Essen. Dann gehe ich schnell zum Supermarkt und kaufe mir ein gefülltes Weckerl wiederum.
Mhm.
Und es ist halt immer so, es wird dann immer so viel Weckerl, Brot und so gegessen, was jetzt an sich nicht schlecht ist. Nur halt, wenn ich eher nur das esse, dann esse ich halt trotzdem sehr viel Weizen und demnach halt Gluten auch und habe halt einfach nicht so viel Ballaststoffe, nicht so viel Vielfalt einfach. Und wenn ich dann frage, okay, was isst du jetzt? Dann kommt halt oft, jetzt mache ich mir ein Porridge in der Früh oder ich mache mir einen Chia-Pudding in der Früh. Also wow, jetzt haben wir auf einmal Protein und Ballaststoffe in deinem Frühstück drinnen. Mittags habe ich jetzt auf einmal die Zeit, jetzt koche ich mir was vor und ich nehme mir das mit. Also weißt du, was ich meine? Es ist eigentlich nicht unbedingt das Gluten, denke ich, sondern es ist eigentlich eher, wow, auf einmal ist die Ernährung ganz was anderes. Also weil ich halt nicht mehr die Option habe, dass ich mir schnell irgendwo was kaufe, weil
ja.
Wo halt, oder? Also.
Ja, das ist sicher ein Riesenaspekt. Das sehe ich ja auch ganz oft bei meinen Patienten und Patientinnen im Darm- oder Bauchbereich sozusagen, wenn es da um Bauchbeschwerden geht, dass das sehr oft, es wird oft auf Lebensmittel geschoben, in erster Linie, im ersten Schritt. Aber im Endeffekt sind es dann viele andere Sachen, eben der Stress oder keine Zeit oder unregelmäßige Mahlzeiten deswegen oder eben sehr eingeschränkte Ernährungsweisen und so. Und dann, wenn man das ändert und eben, wie du sagst, wenn ich jetzt sage, ich muss glutenfrei essen, dann bleibt man immer, also dieses ganze Schnelle, ja, das geht einfach nicht, weil man muss sich mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, zweitläufig, ja. Das ist vielleicht was Gutes, aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, also langfristig, es ist nicht notwendig. Ich meine, was man schon, so wie du es gesagt hast, dadurch, dass Zöliakie und Hashimoto Autoimmunerkrankungen sind, gibt es halt diesen Link. Und es ist schon so, dass man oft halt, dass auch die Ärzte oftmals dann eventuell eine Zöliakie-Abklärung anstoßen, weil es gemeinsam vorkommen kann, aber nicht muss. Ja?
Mhm.
Siehst du das öfters, dass Patientinnen das empfohlen wird, die Zöliakie-Antikörper machen zu lassen, also zu testen einmal jetzt als erstes Screening oder eher nicht? Oder empfiehlst du das? Wie handhabst du das bei dir?
Also die Daten dazu sind eigentlich so, dass Zöliakie-Patientinnen halt grundsätzlich ein höheres Risiko haben, auch eine andere Autoimmunerkrankung zu haben. Und da kann man schon sagen, also es kommt jetzt darauf an, welche Daten man heranzieht, aber es sind doch so eher 30-50% von denen, die Zöliakie haben, vielleicht auch Hashimoto. Also wie gesagt, diese Range ist jetzt sehr breit, es kommt darauf an, welche Quelle man jetzt heranzieht. Ja?
Mhm.
Im Vergleich zu, wenn man jetzt da ein bisschen recherchiert, wie viele Prozent von den Hashimoto-Patientinnen haben eigentlich Zöliakie, dann fällt die Nummer schon sehr stark. Also dann ist da die Range eher so zwischen 5-15%. Also man kann somit sagen, Zöliakie-Patientinnen abzuklären, auch mal, also die Schilddrüse grundsätzlich anzuschauen und schauen, okay, haben die auch Hashimoto, macht sicher Sinn, würde ich auf jeden Fall machen.
Mhm.
Aber andererseits kann man jetzt nicht sagen, okay, wenn du Hashimoto hast, hast du vermutlich auch Zöliakie. Also ich habe vielleicht im Jahr 2-3 Patientinnen, die Hashimoto haben und auch Zöliakie. Also es ist wirklich nicht viel.
Mhm.
So von meiner Erfahrung her würde ich es vielleicht eher einkategorieren in diese 5%-Range. Also, oder es kommen vielleicht gerade diese Patienten nicht zu mir, aber es ist echt selten, dass eigentlich Hashimoto-Patientinnen auch Zöliakie haben. Deswegen würde ich auch nicht grundsätzlich abklären lassen. Also ich hinterfrage halt schon, hast du schon mal Glutenfreikarenz gemacht, was viele eh schon gemacht haben. Die Kinder mir dann schon berichten, geht es da besser oder schlechter. Und ich lasse mir ja eigentlich immer ganzes Labor schicken, also wo man sowieso ja ganze Blutanalyse macht. Und an dem kann ja auch schon mal erkennen, okay, wenn jetzt da sehr viele Mängel wären, dann wäre das für mich schon mal so, okay, dann würde ich mal in die Richtung denken, okay, das schaut so aus, als wird da einiges nicht aufgenommen. Also du musst ja vielleicht was im Darm auch haben, oder? Wenn aber jetzt eigentlich vom Blutbild einmal alles passt oder halt das meiste, ich meine, sowas wie ein Vitamin D-Mangel haben halt die meisten, die jetzt nichts einnehmen, aber ich meine jetzt wirklich, wo man schon sieht, okay, totaler Eisenmangel, ja genau, solche Sachen. Da würde ich dann einmal in die Richtung überlegen, aber dann halt würde ich auch dazu abfragen, okay, merkst du eigentlich, hast du irgendwelche Probleme mit der Verdauung, merkst du, wenn du Gluten isst, dass irgendwo schlechter oder besser ist? Tatsächlich habe ich das nicht sehr oft, dass ich jemanden zur Abklärung schicke, weil eigentlich die Zahl nicht so, also ist eigentlich gering, ja.
Interessant, weil, ja gut, ich bin natürlich in meiner eigenen Welt ein bisschen mit meinen Patienten und Patientinnen, die natürlich, wenn sie Bauchbeschwerden haben, meistens, also wenn sie von Ärzten kommen, im allermeisten Fall eine Zöliakie-Abklärung haben und der Mann jetzt zumindest eine Antikörperbestimmung im Blut.
Ja.
Genau, ja, das schon. Aber natürlich, es passiert auch oft, jetzt ist halt so, wo ich immer ein bisschen Bauchweh habe, wenn sie schon im Eigenregie anfangen, glutenfrei zu essen, monatelang teilweise und dann erst kommen und überhaupt keine Absprache mit einem Arzt, einer Ärztin gehabt haben. Und dann kann man ja leider unter glutenfreier Ernährung eine Zöliakie sowieso nicht mehr nachweisen. Also die Antikörper schlagen nicht mehr an. Das ist halt, das ist dann wirklich blöd, weil es muss ja nicht immer mit Beschwerden einhergehen, die Zöliakie. Das ist halt das. Ja. Schon viele haben Bauchbeschwerden, aber manche ja überhaupt nicht. Das ist total still, dass das verläuft und das ist halt schon ein Thema, aber spannend. Ja. Also das ist interessant, die Zahlen, die du genannt hast, dass das quasi umgekehrt, also wenn man Hashimoto hat, dass das nicht hast, automatisch und dass das riesenhohe quasi Zahlen sind, dass du dann auf jeden Fall Zöliakie-Risiko hast oder so. Ja. Das ist schon mal interessant. Ja, das heißt, so wie du es vorher beschrieben hast, du siehst auch nicht immer Vorteile oder die Patienten, Patientinnen berichten auch nicht immer, dass es ihnen besser geht unter glutenfreier Ernährung, oder?
Naja, also schon auch, aber halt oft ist einfach das Thema, dass es ihnen besser geht, weil sie sich halt grundsätzlich besser ernähren. Also mit besser meine ich halt ausgewogener und mehr Gemüse und vielleicht, es gibt dann nicht nur Brot und Nudeln, sondern es gibt auch mal Hirse, das vorher nicht einmal gekannt worden ist, oder es gibt einmal ein Quinoa, also auf einmal gibt es lauter so ganz hypergesunde Sachen, die es vorher ja nicht einmal gekannt haben, weil man halt einfach nur das selber dauernd isst, ja. Ich habe schon durchaus Patientinnen, die einfach sagen, jedes Mal, wenn es Gluten essen, geht es ihnen nicht gut, ja. Solche Patientinnen würde ich schon zur Abklärung schicken, weil dann möchte ich halt wissen, okay, was ist da tatsächlich, steckt da was dahinter oder ist vielleicht einfach nur Glutensensitivität oder halt einfach sie sagen halt, okay, ich mag das nicht essen, mir geht es anders besser, dann passt dir das auch, dann ist halt für mich nur die Frage, wie ernährst du dich dann, ob du dann trotzdem dich halt ausgewogen und vollwertig ernähren kannst, weil halt einfach oft die glutenfreien Sachen halt viel minderwertig eigentlich sind, wie halt, ich nenne es jetzt mal normale Produkte, wenn wir uns halt jetzt zum Beispiel Brot anschauen oder Gebäck, ist halt oft einfach bei glutenfreien Sachen wird immer nur Stärke herangezogen, während halt, wenn du das jetzt vergleichst mit einem guten Vollkornbrot, das ist ja ganz was anderes. Also da hast du halt Eiweiß drinnen, du hast Ballaststoffe drinnen und das ist halt einfach bei glutenfreien Produkten meistens nicht der Fall. Also es gibt natürlich auch gute, hochwertige glutenfreie Produkte, aber halt das meiste ist halt eher eigentlich Stärke oder auch bei den Nudeln ist halt dann oft nur Maisstärke in den Nudeln drinnen. Also wie gesagt, es kommt halt davon, was du kaufst. Du kannst natürlich genauso sagen, okay, ich esse jetzt Linsennudeln und Kichererbsennudeln, die auch glutenfrei sind. Ja, die sind schon hochwertig. Da hast du halt ja eben, das ist aus Hülsenfrüchten gemacht und hast halt die Ballaststoffe drinnen.
Ja.
Also ich finde, wenn halt jemand sagt, okay, ich möchte mich glutenfrei ernähren und mir geht es dann auch tatsächlich besser, ist halt auch immer die Frage, wie ernährst du dich dann tatsächlich, ja.
Also das heißt, du holst dann natürlich auch, so wie wir es halt machen, wie Ernährungsfachkräfte, wie Diätologinnen, du holst die Leute halt dann auch dort ab, wo sie stehen und schaust, dass du mit ihnen dann das so planst, wie es passt. Also wenn jemand sagt, es geht ihm besser oder was ich ja möchte so, dann schaust du halt auch, wie kann man das dann vollwertig und hochwertig gestalten, oder?
Genau.
Ja.
Und das Interessante ist aber, dass die meisten die vorher ganz streng glutenfrei essen und voll die Angst vor Gluten haben, dass die dann doch nach und nach eigentlich offener zum Gluten werden nach unseren Gesprächen. Und dann hast du zum Beispiel, ja, jetzt wollen wir mal Pizza essen, da hat es dann gar keine glutenfreie Alternative gegeben. Und ich habe mir dann gedacht, ich probiere das jetzt einmal und eigentlich ist es mir da noch eh gut gegangen. Also ich glaube, es ist ja oft schon das Psychologische. Also, weil natürlich, wenn ich mich darauf einstelle, das, was ich da jetzt esse, das ist ja eigentlich schlecht für mich und ich darf das nicht essen, das macht ja schon was mit dir. Also das glaube ich schon, dass du dann eher darauf reagierst, wie wenn du das jetzt lockerer angehst und einfach weißt, okay, ich habe Hashimoto, aber das Gluten ist kein Gift für mich, weil ich habe nicht Zöliakie, also ich darf das durchaus essen, dann nimmt man es halt doch einfach schon mal ganz anders auf.
Genau, und es ist ja immer, es ist dann eben, wenn es nicht um die Zöliakie geht, ist es ja immer eine Frage der Menge. Das sichert ganz oft. Ja. Ja. Und wenn man das herausarbeiten kann und dann die Patienten und Patientinnen die Sicherheit bekommen, dass sie sagen, okay, ich weiß jetzt, wie viel geht bei mir. Ich weiß zum Beispiel, einmal Pizza essen am Tag, das ist okay, aber wenn ich dann in der Früh noch Brot esse und zum Mittag Nudeln und am Abend die Pizza, dann geht es mir nicht gut. Ich glaube, auf das kommt es darauf an, dass jeder für sich, dass wir helfen, in jeder in seinem Bereich, wo er halt arbeitet, spezialisiert, das so, die Leute so hinzuführen, dass sie verstehen, was Sache ist, was jetzt die Fakten sind, ja, wie du schon so schön gesagt hast, das Gluten ist jetzt kein Gift in dem Sinn, ja, sondern dass man einfach sagt, okay, wie geht's mir gut, was meldet man mit Körper rück und was ist dann das Richtige, nach was kann ich da gehen, ja, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, oder?
Ja, die Menge macht sowieso grundsätzlich bei vielen halt was aus und wenn ich zum Beispiel Patientinnen habe, die total gerade in einem Hashimoto-Schub drinnen sind oder so extrem hohe Antikörper haben und demnach halt auch viele Symptome haben, weil die Antikörper einfach so hoch sind, dann merke ich schon, es macht einmal Sinn, vom Gluten, also das Gluten zu reduzieren. Aber da meine ich jetzt nicht, das streng wegzulassen, sondern denen geht es wirklich besser, wenn sie dann sich anders ernähren, nenne ich es eigentlich immer eher, und das Gluten ein bisschen reduzieren, dann merkt man schon, die Antikörper gehen runter und es geht ihnen einfach besser. Also das kann ich halt aus langjähriger Erfahrung sagen. Also wie gesagt, ich betreue die Patientinnen schon seit 10 Jahren, habe es ja selber auch und da merkt man schon, also einfach, wenn man dann dieses dauernde immer so viel Brot und Nudeln und so essen, also ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist schlecht, aber halt, es kann schon sein, wenn die Menge sehr hoch ist, dass das für jemanden, der Hashimoto hat, nicht so geeignet ist. Also in Summe würde ich einfach sagen, ist da vielleicht die Zusammenfassung davon, von Gluten und Hashimoto. Es ist kein Gift für dich als Hashimoto-Patientin oder Patient. Aber manchmal muss man halt einfach auch hinterfragen, hast du Symptome oder nicht? Geht es da besser, wenn du es reduzierst? Und ich finde halt, das ist so eine individuelle Sache. Das muss man halt auch wirklich selber auch schauen, wie geht es mir tatsächlich damit? Mhm. Und nicht, weil ich es jetzt irgendwo gelesen habe oder irgendjemand auf Instagram macht es so. Und vielleicht nur als Sache auch, es gibt ja dann auch so diese Coaches, die nicht einmal medizinische Ausbildung haben, die halt dann so Hashimoto-Programme verkaufen, wo du dein Hashimoto heilen kannst. Und da ist halt das auch immer Thema. Dann isst man ja kein Gluten und ich glaube keine Eier und keine Milchprodukte und eigentlich sowieso alles irgendwie nicht. Und somit heilst du halt angeblich dann dein Hashimoto. Man muss aber halt sagen, Hashimoto ist halt eine Autoimmunerkrankung, eine chronische Erkrankung. Also es gibt zum heutigen Stand keine Heilung für diese Erkrankung. Man kann eigentlich nur schauen, dass man die Erkrankung bestmöglich unterstützt mit Lebensstil, Ernährung und halt Medikamente. Es gibt Patientinnen, die brauchen auch keine Medikamente. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt bei jedem so, aber die meisten brauchen es halt. Und ja, das ist so der heutige Stand. Also alle anderen, die da irgendwie versuchen, was zu verkaufen, das ist eigentlich nur Geldmacherei und ja.
Und eine zusätzliche Einschränkung, die dann auch wieder Stress macht natürlich. Ja. Weil wenn ich 100.000 Lebensmittel nicht essen darf und gerade die du genannt hast, sind ja doch Sachen, die die breite Bevölkerung schon konsumiert, eben Gluten, Milchprodukte, Eier oder was. Mhm. Das sind ja wesentliche Bestandteile zumindest unserer Ernährungsweise da jetzt hier in Österreich, Deutschland, der Schweiz oder so. Das ist dann schon einschneidend. Und die das verkaufen, sind ja oft eben, wie du sagst, keine Fachkräfte und haben deswegen auch nicht am Schirm, was dann fehlen könnte. Weil bei uns da ist es ja immer so, wir wissen, wie alles zusammenhängt und was auch welche Nährstoffe, welche Lebensmittel, welche Nährstoffe liefern oder welche Lebensmittelgruppen zum Beispiel. Ja. Und wenn wir was wegnehmen müssen aufgrund von medizinischen Hintergründen, Diagnosen, Ja, dann ist bei uns ja immer die Frage, was stattdessen? Ne? Wir wissen ja dann ganz genau, okay, wenn das jetzt mit Milchprodukten nicht geht, oder weil der hat ein Weizen oder er hat eine Weizen-Eiweißallergie oder so, und jetzt geht das nicht und das nicht, dann muss man immer überlegen, okay, wie kriegt er dann seine Nährstoffe und muss ganz genau durchschauen mit dem Patienten, okay, wie plane ich jetzt das Essen auswärts in der Schule, im Büro, zu Hause, auf Urlaub und so. Ja? Ich glaube, da ist die Zusammenarbeit mit einer echten Fachkraft wirklich ganz, ganz wichtig, weil sonst packt man sich irgendwelche Langzeitschäden eventuell ein.
Ja, das ist das Thema, ja. Hat, ja. Mhm. Ja, und eben, wenn ich halt eigentlich dann immer so viele Sachen weglasse, dann habe ich halt vermutlich, also ziemlich sicher, habe ich schon viele Patientinnen, die dann zu mir kommen, lang einiges weglassen, weil sie halt irgend so ein Autoimmunprotokoll oder so, glaube ich, heißt dieses Ding, gemacht haben, wo man eben auch einiges nicht essen darf. Und die haben massive Mängel, also Aminosäuremängel, Nährstoffmängel, wo ich jetzt, also Mikronährstoffmängel, also ja, und das macht ja auch keinen Sinn, dass ich dann einfach mein Leben lang alles Mögliche supplementiere, weil ich halt einfach so viel weglasse, oder? Also das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Genau, ja. Nein, es geht wirklich auch darum, da eine gute Ernährung aufzustellen und zusammenzustellen, gemeinsam eben. Und genau dort, wie es passt für jeden Einzelnen, dass das wirklich Hand und Fuß hat und alle Mikro-, Makronährstoffe und natürlich auch, ich meine, das ist immer mein Bereich, wo ich immer sage, Darmzoofutter, also auch das Mikrobiom, das Mikrobiota möchte ernährt werden, das darf man auch nicht vergessen. Und da sind wir ja bei dem Thema, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass sehr viel glutenfreie Ersatzprodukte zum Beispiel ja eben sehr arm an, unter Anführungszeichen, Darmzoofutter sind, also Ballaststoffe rausgeschmissen werden, und dann ist das halt ein Riesenthema, weil natürlich, wenn man dann nicht schaut, wo man es sonst herkriegt, dann fehlt es an einer Ecke. Ja? Also ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Genau. Wie schätzt du das ein? Also findest du, wenn wir jetzt schon reden vom Darm, so vom Mikrobiom, Mikrobiota und so, siehst du da einen großen Zusammenhang? Also ist es wichtig, die Darmgesundheit auch in dem Bereich Hashimoto?
Ja, auf jeden Fall, weil ja, also Autoimmunerkrankung fördert ja demnach halt auch Entzündungen. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Habe ich ein bisschen Allergie noch. Wenn ich halt einfach einen starken Darm habe, dann habe ich halt auch ein starkes Immunsystem. Also demnach finde ich es sehr wichtig, dass man halt auch ballaststoffreich isst und halt auch ein Augenmerk auf den Darm macht. Und das ist ja eben genau das Problem, was ich oft sehe mit den, wenn man sich glutenfrei ernährt, dass halt das dann einfach fehlt, ja. Also fehlen kann, muss nicht so sein. Also ja.
Nein, genau, weil wenn man vollwertige Alternativen einbaut, also wenn man sagt, man schaut halt mehr auf Pseudogetreide, so wie du es erwähnt hast, Hirse, Buchweizen, Quinoa, Amaranth, da gibt es ja so viel mehr an so ein quasi Bonus-Nutz an Nährstoffen und auch Darmzufutter, die da in diesen Sorten drinnen sind, das ist eh total super. Es wäre für jeden gut. Muss nicht jemand sein, der ein Thema mit dem Gluten hat oder es eventuell nicht gut verträgt oder so, sondern es ist ja für alle wirklich super, das ein bisschen mehr einzubauen, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Du, und was würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt, also ich glaube, das Thema Gluten haben wir bearbeitet, haben wir sicher jetzt die ganzen Mythen einmal ein bisschen befreit oder das haben wir ein bisschen abgeschraubt vom bösen Image. Also es ist schlecht zusammenfassend, es ist nicht böse, man muss einfach schauen, wie es für einen
selber hat,
beim Hashimoto. Aber was würdest du denn sonst noch sagen, worauf kommt es einerseits bei Hashimoto dann wirklich an, von deinem Young her, und vielleicht fallen da auch noch irgendwelche anderen Mythen ein, mit denen du sehr, sehr häufig konfrontiert bist, also mit denen Patienten und Patientinnen kommen, die du mal ausräumen musst am Anfang. Ich hoffe, du konntest dir aus dem ersten Teil meines Gesprächs mit Jasmin bereits ganz viel für dich mitnehmen. Extrem wichtig ist die Info, dass Gluten seltenst der Bösewicht ist. Wie ich und auch Jasmin erwähnt haben, ist es oft eine Frage der Menge, beziehungsweise bei Bauchbeschwerden ist es ganz oft, dass es FODMAPs sind, die da dahinter stecken, also konkret Fructooligosaccharide, die zufällig unter Anführungszeichen eben auch in den glutenhaltigen Getreidesorten vorkommen. Wenn du mehr zum FODMAP-Konzept erfahren möchtest und wie dir das bei Bauchbeschwerden helfen kann, dann schau in die Shownotes, da habe ich dir den Link zu meinem Wissenshappen-Vortrag zum FODMAP-Konzept reingestellt. Aber es bleiben natürlich noch grundsätzlich bei Hashimoto einige Fragen offen. Was zählt bei Hashimoto in der Ernährung eigentlich wirklich? Und welche Mythen halten sich hartnäckig? Stichwort Soja, Milch und Milchprodukte und Co. Und genau darüber rede ich mit Jasmin übernächste Woche. Wenn du also die nächste Episode nicht verpassen willst, dann unbedingt sofort meine Bauchdetektivgeschichten auf deiner Lieblingspodcast-Plattform abonnieren und dich gratis für mein Mittwochsmail anmelden. Du bekommst dann nämlich den Link zur neuen Bauchdetektivgeschichte gleich direkt in deine E-Mail-Inbox geschickt. Alle Infos und Links findest du unten in den Shownotes. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.